So, ich bitte Herrn Priddert. Hallo. Ich habe das Wasser nicht genommen, sollte ich das gerne nehmen. Ich darf Ihnen Birger Priddert ganz kurz vorstellen. Er ist Professor für politische Ökonomie an der Universität Witten-Herdecke. Außerdem auch an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen tätig. Und ich würde gern unser Gespräch damit beginnen, vielleicht mit einem Teil der Überschrift unserer Konferenz oder unseres Festivals, nämlich Schuld und Schulden. Das spricht sich so flott, ja, insofern auch ein guter Titel, geht so geschmeidig sozusagen über die Lippen, aber ich würde gerne diese Frage, wie eigentlich Schuld und Schulden, in welchem Verhältnis man das eigentlich zueinander denken kann, gerne aufnehmen. Also gab es sozusagen früher die Schuld und jetzt gibt es die Schulden, mit denen wir uns beschäftigen? Oder also ist das ein Verhältnis der Transformation? Hat das was zu tun mit religiöser Sphäre und ökonomischer Sphäre? Oder wie würden Sie dieses Verhältnis von Schuld und Schulden beschreiben, aus Ihrer Perspektive?
Gerne. Ich meine, das Wort ist ja identisch. Ne? Da schiebt sich ein Wort aus einer religiösen Sphäre. Das Religiöse für uns Christen ist ja die Erbsünde. Das heißt, wir stehen in Schuld und sind unausweichlich in ihr und kommen aus ihr nicht heraus. In welcher Variante Sie das auch wollen, das mildert sich ja durch den Beginn des Neuen Testaments, durch Jesus' Auferstehung, der ja ein Soter, ein Erlöser ist. Das heißt, uns von der Schuld eigentlich erlöst, aber nicht wirklich. Weil erst, wenn er wiederkommt, in der Zwischenzeit die Parousie, die Erwartung der Wiederkunft bedeutet, wenn wir genügend geglaubt haben, ihm gefolgt sind, dass dann die tatsächliche Erlösung kommt. Und die Erlösung, das ist jetzt unklar, das hängt jetzt, wir wissen ja, eine ungeheuer vielfältige theologische Welt, hängt es davon ab, wie man das interpretiert, also wesentlich post mortem im Himmel. Es gibt aber auch Varianten, wo Jesus auf die Erde kommt und die Herrschaft hier erfüllen wird. Egal, dieses Moment ist, dann erst werden wir erlöst. Das heißt, wenn im Grunde die Schöpfung zurückgenommen wird. Erst wenn die Schöpfung aufhört, das heißt, wenn alle, jüngstes Gericht, in den Himmel kommen oder nicht, dann erst ist die Schuld beendet. Das heißt, die Erde ist selber mit dem Austritt aus dem Paradies selbst verschuldet, gewissermaßen ein Schöpfungsfehler. Also Gott hat die Menschen geschaffen mit einem eingebauten Problem, was er vielleicht nicht bedacht hat. Und das müssen die Menschen büßen durch Arbeit, durch normales Leben. Das normale Leben ist schon die Art der Verschuldung und wird erst aufgehoben in dem Himmel. Das heißt, wenn wir meinen, und wir sollten vielleicht uns zumindest daran erinnern, auch wenn wir es in unserem praktischen Leben nicht treiben, dass wir in einer alten christlichen Welt die Irdischkeit geringer gewerten als die Möglichkeit im Himmel aller dieser Dinge, die uns bedrücken, Sorge, Not, aufgelöst bekommen. Aber nicht durch irdische Tätigkeit selbst. Man ist in die Welt gestellt, dort, wo man hingestellt ist, in einer bestimmten Ordnung und kann sie sowieso nicht ändern. Und dieses Moment ändert sich in der Neuzeit. Schon früher. Die Italiener sind schon viel, viel bewegter und die Araber auch in Spanien. Aber sozusagen der große Wendepunkt ist vielleicht 15., 16., 17. Jahrhundert, ne, wo im Grunde so etwas wie eine produktive Funktion von Schuld über Kredit eingeführt wird. Das ist aber jetzt nur die grobe Brücke. Ich müsste jetzt sozusagen zwei, drei Stationen durchgehen, um das zu erklären.
Aber vielleicht dürfte ich nur nochmal, bevor Sie dann wieder weitersprechen, nochmal kurz zurückfragen. Das schließt auch nochmal an die Frage an, die Herr Seiler eben aufgeworfen hat mit einem anderen religiösen Bildlichkeit, wenn sozusagen Gaia uns die Erde gibt oder vererbt. Also anders formuliert, was machen wir mit der Gabe des Lebens, die sich nicht zurückgeben lässt oder die sich dann erst, wie Sie jetzt sagen, im Tode oder beim jüngsten Gericht
zurückgeben lässt? Das ist ein Punkt, es gibt sozusagen natürlich eine Modifikation. In dem Moment, wo wir Jesus folgen, um jetzt bitte keine theologischen Spitzfindigkeiten, sozusagen nur das Grobmuster, folgen wir ihm nach seinem Modell, das heißt, wir sind gütig, wir sind selber gütig. Die Güte, die er uns gibt, können wir weitergeben. Und jetzt kommen, und das ist dann das, was wir nachher Barmherzigkeit, Caritas, Nächstenliebe nennen. Dieses Modell ist im Ursprung noch nicht als Abarbeitung der Schuld gedacht, sondern nur sozusagen als eine Nachahmung Jesu in Hinblick auf die Gnadenerwartung, später erlöst zu werden. Das ist etwas anderes. Im Mittelalter beginnt man mit der Einführung, nicht nur der Einführung der Buchhaltung, mit den ganzen Ablassgeschichten, beginnt man da Dinge zu verrechnen. Bei Frau von Braun in dem Buch sind auch einige sehr schöne Beispiele dafür. Der Hauptgrund ist aber, in dem Moment, dass ich den anderen etwas gebe, das ist nicht ethisch und barmherzig gemeint, sondern theologisch, gebe ich Gott. Ich gebe Gott und über den Umweg, das, über den einen. Das ist aber sozusagen mehr die strenge Version, und die weichere Version ist, indem ich sozusagen, die Umdrehung heißt, indem ich Gott gebe, gebe ich auch den anderen. Und dann kommt diese Caritas rein, dieses Moment, den anderen zu geben. Und Sie wissen, bei Thomas von Aquin wird das sogar sehr sauber definiert, die Necessitas, also das Notwendige für mich, und der Superfluum an die Armen. Ne, was allerdings notwendig ist, das wird ständemäßig genau differenziert. Ein Reicher braucht natürlich mehr, damit er auch reich aussieht. Ne? Und deswegen, aber er hat auch mehr zu geben. Und dieses Moment ist immer noch Geben und Nehmen. Das heißt, wir sind noch in einer Gabenökonomie und noch nicht in einer modernen Ökonomie. Und das hat auch noch nichts mit Ökonomie zu tun, sondern läuft in diesem theologischen Gewand.
Entschuldigung, darf ich nur ganz kurz dazu?
Immer.
Es hat ja insofern vielleicht was mit Ökonomie zu tun, weil, wenn wir an die Jenseitsökonomie denken, also diese sozusagen sehr konkrete ökonomischen Auswirkungen, die diese Idee eines heiligen Handels zwischen den Toten und den Lebenden hat, also das ganze Stiftungswesen im Mittelalter beispielsweise.
Das gehört schon in die Verrechnungsepoche rein. Ne? Nämlich sozusagen, so viel ich zahle, umso mehr, also Sie wissen ja von Le Goff, der wunderbare französische Historiker, hat ja die Erfindung des Fegefeuers um 1200 identifiziert, da gibt es auch andere Texte, und das ist gewissermaßen eine Ebene, die man durch Zahlung, also eigentlich ist man ein Sünder, man kann aber abbezahlen, Ablass, in welcher Form auch immer, oder man kann Stiftung machen und kommt dann durch eine Reinigungsanstalt, das Purgatorium, das Fegefeuer, denn doch in den Himmel und muss nicht in die Hölle. Und das ist sozusagen ein Verrechnungssystem, was sehr intelligent aufgebaut worden ist, das Luther zum Anlass, nicht zum Grund, aber zum Anlass genommen hat, zu sagen, so kann die Kirche ja nicht funktionieren, das ist ja kein wahrer Glaube mehr. Aber da gab es sozusagen so richtige Verrechnungssysteme.
Wenn Luther ja zum Beispiel dann sagt, wir kommen sozusagen dank der Gnade in den Himmel und nicht, weil unsere jeweilige Seele
zu leicht oder zu schwer ist. Das musste er sagen, damit er diese bürokratische Zwischenstelle Rom, die gewissermaßen als Agency des Himmels sozusagen eben auch ihre eigene Finanzierung organisieren musste, damit er die ausschaltete, weil die gewissermaßen als Zwischenträger selber Gnade verabreichten. Und das war für ihn unchristlich. Also das ist eine der Differenzen der Reformation. Der Punkt ist der, dass also natürlich gibt es immer schon Kredit, aber der Kredit ist relativ gering, weil es ist ja kein produktiver Kredit. Die Händler untereinander, der kleine Club der exklusiven Fernhändler, die haben natürlich sehr relativ früh intelligente Kreditsysteme. Die haben im Grunde das ganze Banking-System mit allen Varianten bis in die Derivate-Optionen längst im 14. Jahrhundert schon entwickelt gehabt. Aber das war sozusagen der Club, das war ein Club unter sich, hat mit der normalen Welt nichts zu tun. Normale Menschen waren gar nicht kreditfähig, weil man wusste ja, dass sie nicht zurückzahlen konnten. Woraus? Sie haben ja kein Geschäft, kein Business, keine Profiterwartung. Und deswegen konnte ein Kredit immer nur auf Pfand gegeben werden oder geschenkt. Und die Form des Schenkens war das Darlehen, das zinslose Darlehen. So wie wir es heute auch machen. Man gibt ja mal einem Freund 100 oder einer Freundin 100 Euro. Und würde nie darauf kommen, das mit Zins oder Zinseszins zurückzuhaben. Man kommt eigentlich auch nicht darauf, es vielleicht überhaupt zurückzukriegen. Man weiß es ja nicht. Man kennt ja seine Pappenheimer. Und in dem Sinne sind wir in einer Gabenwelt, wo nur eine lose gekoppelte Rückgabeverpflichtung da ist. Und so ist das in diesen Welten, die ja wesentlich Clan- und Familienwelten sind. Also was Sie gerade über das 19. Jahrhundert gesagt haben, ist ja genau die Abnabelungsgeschichte einer ganz alten Familienwelt, mit der wir heute fast nichts mehr zu tun haben. Was nicht mehr in dieser Diktion. Wir sind ja ganz anders self-made oder individualisiert. Aber wir sind bis in den Beginn, in die Moderne hinein, in der Familienwelt. Die Familienwelt bedeutet Verpflichtung. Das heißt, ein Kredit ist ein Verpflichtungszusammenhang. Und ich werde nachher den Übergang zu einem modernen Marktkredit, nämlich einen Vertrauenszusammenhang, das ist was ganz anderes, ein Verpflichtungszusammenhang, der im Grunde auf Rückzahlung verpflichtet, nämlich auf Ehre, aber nicht der Person. Die Person in dieser Form gab es ja noch gar nicht, sondern der Familie. Das ist so wie in Dubai. Wenn Sie in Dubai ins Gefängnis kommen, dann kommt der Onkel und erlöst Sie. Das heißt, sozusagen immer der Dritte. Es ist kein bilaterales Verhältnis, ich gebe Ihnen Kredit und Sie zahlen mir zurück, sondern wir wissen, dass die Familie zurückzahlt, weil Sie Member of sind. Und das ist natürlich ein ganz anderer Resonanzkörper, ein ganz anderer Rückzahlungskörper. Und es ist auch nicht so, dass sofort zurückgezahlt werden muss. Wir haben immer noch eher so eine Gabenökonomie, geben und nehmen, wo nicht auf Frist gesetzt wird, sondern auf Obligation. Also auf Verpflichtung, irgendwann zurückzuzahlen. Aber irgendwann heißt notfalls in der nächsten Generation, nicht sofort. Weil wir denken generativ, also generationenübergreifend. Und in dem Sinne ist der Kredit natürlich etwas, was im Leben eine Rolle spielt, aber jetzt nicht in diesem Marktsinne, also in dem schnellen Vermarktungssinne. Das ändert sich erst mit der Ausweitung der Handlungswelt im 16., 17., 18. Jahrhundert, in der Kapital nötig war für große Handelsprojekte. Also wenn Sie als Händlergruppe 20 Schiffe nach Indonesien schicken, können Sie das nicht alleine finanzieren, sondern da gibt es dann sozusagen Societies, die sich zusammenbilden, eine Kapitalgesellschaft. Der Begriff der Societas, der ist der lateinische Name für diese Kapitalgesellschaft und später der Gesellschaftsbegriff geworden. Also wenn wir Gesellschaft denken, denken wir immer Handelsgesellschaft. Im weitesten Sinne. Und die selber brauchen Kapital. Und diese Beschaffung wird erstmal netzwerkartig untereinander und dann kommen später Banken, die das organisieren von anderen, die Kapital übrig haben. Und dieses Moment beruht auf nicht mehr auf Familienobligation. Man geht nicht mehr auf, weil man weiß, ich habe sozusagen die Rückhand in der Familie, dass irgendeiner, der irgendwas hat, denn schon zahlt, sondern es geht sozusagen auf die Kaufleute. Das heißt, nicht mehr in die Fläche, also nicht mehr in die Netzwerke der Familien und Clans, nicht mehr in die Clan-Structure, sondern in die Zukunft. Das heißt, wir denken plötzlich prospektiv im Hinblick auf den Profit, den wir kriegen. Wenn also die 20 Schiffe aus Genua oder England nach Java fahren und Pfeffer holen, dann kommen wahrscheinlich 3, 4 zurück. Weil die Risiken sind so groß, Wellengang, Räuber, Piraterie ist ja eine Erwerbsform, eine hochgradig entwickelte Erwerbsform, kommen 3, 4 zurück. Aber die müssen Ware mitbringen, die so hoch profitabel ist, dass sie dieses gesamte Projekt nicht nur finanziert, sondern auch gewinnträchtig macht. Es gibt manchmal bis zu 3000% Profit. Aber das sind jetzt seltene, ganz seltene Situationen. Und das bedeutet, dass plötzlich ein Modus kommt, man braucht den Kredit nicht zum Lebensunterhalt, weil Not ist, sondern im Hinblick auf produktiven Gewinn. Und dieses Geld zu geben, ist ein Vertrauensmoney. Das heißt, auch da läuft eine Trust-Money- oder Trust-Credit-Nummer im Hinblick darauf, dass diese Leute es so organisiert haben und kompetent genug sind, diesen Gewinn zu realisieren.
Das würde für diese Frage des
Vertrauens. Und damit ist die alte Schuldnummer ist sozusagen reduziert auf operatives Verschulden, ne? Fristiges und nicht mehr ewiges, aus dem wir nicht rauskommen, oder auch langfristiges familiales, sondern in kurzfristig getaktetes Verschulden.
Und dieses Vertrauen, von dem Sie jetzt gesprochen haben, das wäre also nicht mehr personal oder familial, sondern eigentlich anonym.
Ja, natürlich. Die alten Händler kannten sich noch. Ne? Also wenn die Florentiner, deutsche, französische, englische Händler und russische, die kannten sich teilweise persönlich, weil sie teilweise ihre Kinder auch noch immer in die Ausbildung bei den anderen gaben und da waren Netzwerke da. Aber in dem Moment, wo der exklusive Club der Fernhändler sich auflöst in einen größeren Handelszusammenhang, wird das anonym. Ne? Das heißt, man vertraut nicht mehr der Person oder der Familie, sondern eigentlich dem Vermögen. Also im Grunde muss man eine Asset-Abschätzung machen. Was hat er für Vermögen bisher gemacht und welche Kompetenz hat er, künftiges zu machen?
Und man das ist eine völlig andere Form. Oder auf diese Gemeinschaft, auf diese Sozialität.
Naja, die Sozialität, das sagen wir so, das ist natürlich, wo entsteht das Vertrauen? Weil man Gewohnheiten entwickelt, sich nicht zu betrügen. Es gibt von Deirdre McCloskey ein wunderbares Buch, The Bourgeois Virtue, wo sie die Kapitalismusentwicklung nochmal als Vertrauensentwicklung. Also das, ich sage dieses zweimal jetzt, weil man mit Kapitalismus beginnt, genau das nicht verortet. Weil man immer denkt, oh Gott, da kommt die Rivalität, die kalte Anonymität. Nein, um anonym Geld zu geben, warum soll ich irgendjemandem, den ich nicht kenne, Geld geben? Natürlich nur, weil ich vertrauen kann und andere berichten mir, jetzt kommt eine Kommunikation, ne, die berichten darüber, der kann das, wir haben schon erlebt das. Im Hinblick auf Zukunft, also auf etwas, was keiner erwarten kann. Und dieses Moment bedeutet, dass ein Vertrauensraum, der aber auch immer bestätigt werden muss. Also es würde ja nichts nützen, wenn man ein Versprechen gibt und das gebrochen wird ständig. Sondern jetzt beginnt eine Redlichkeit des Kaufmanns. Eine Redlichkeit des Kaufmanns, weil sie sagen, was nützt es uns, wenn wir gegeneinander Vorteile ausschöpfen, wenn wir insgesamt doch viel mehr gewinnen können. Also dieses Modell der Societas, der Verbündeten, der Kapitalsammlung, bedeutet ja auch erstmal in dem Projekt kooperativ gemeinsam den Gewinn zu machen und nicht gegeneinander. Dieses Gegeneinander-Moment ist ein Topos des 19. Jahrhunderts, wo das Moment des Rivalisierens, des Vorteils um des Vorteils willen vor dem anderen, also wo über die Konkurrenzdynamik sozusagen Vorteilsgeschwindigkeit entscheidender war als gemeinsamer Gewinn. Das ist eher eine amerikanische Initiative, die man nochmal untersuchen muss, dass die Kapitalismus anders interpretieren.
Aber könnte man denn das, was Sie jetzt beschrieben haben, parallelisieren oder ist das was ganz anderes, wenn man jetzt nochmal diesen Begriff der Moralökonomie hineinnimmt, die uns ja sozusagen, die uns das Vertrauen sozusagen beschert, ja, oder ich zahle in die Rentenkasse ein und verlasse mich drauf, dass dunnemals sozusagen jemand anders dafür mich auch einzahlt.
Ja, aber das
wird.
Ist eine Marktwelt. Ja, aber das ist keine Marktwelt. Ja, ne? Das ist eine Staatswelt und eine parastaatliche Welt.
Aber also mir ging es jetzt um diesen Begriff des Vertrauens dabei.
Das Vertrauen ist natürlich ein ambivalentes. Also ich vertraue, weiß aber, dass es riskant ist. Also wir müssen das Vertrauen und Risiko binden. Ne? Wenn wir Vertrauen denken, auch vielleicht in so einer Dimension, denken wir Vertrauen immer zu vertrauensselig. Der Vertrauensbegriff ist kein Seligkeitsbegriff und kein romantischer Begriff der unbedingten Bindung. Also das kriegen Sie bei der Mafia, aber das kostet. Wenn Sie da aussteigen, ist das existenziell. Da wird das Vertrauen als Loyalität gelebt. Dieses Vertrauen ist keine Loyalität, sondern gewissermaßen operatives Geschäft auf Zeit. Das ist ein Konsensus auf Zeit, der auch danach zerbricht. Das macht jetzt keine Freundschaften. Also es geht nicht um Freundschaft, sondern um Vertrauen im Risiko, weil man weiß, wir können auch gemeinsam scheitern. Aber was sozusagen erstmal im Sinne der Ausbildung von einer zivilisatorischen Vertraglichkeit, der Handel ist ja, Sie wissen es vielleicht, Hirschmann hat das so wunderbar beschrieben, bei Montesquieu können Sie es lesen, in dem Geist der Gesetze, le doux commerce. Der Handel ist die erste Form der Befriedung der Menschheit, weil man Erwerb nicht mehr über Krieg definiert, wie der Adel das definiert, sondern die Bürgerlichen machen das über Verträge. Und das ist sozusagen ein Moment, was bei Kant in seiner Friedensdiskussion auch, in seinem Friedenstopos auch auftaucht. Zivilisation durch Handel. Wir sehen das heute ein bisschen kritischer, nachdem wir Erfahrungen mit dem Kapitalismus haben, besonders mit seiner Kolonialisierung und vielleicht doch wieder seiner Kriegserwerbsform in Bezug auf Ressourcen. Also sozusagen, da ist vielleicht der Idealismus des ersten bürgerlichen Schubes, die ja noch vor der bürgerlichen Revolution gewissermaßen träumten davon, dass sie gegen den kriegswilden Adel die zivilisiertere Form der Menschheit sind. Deswegen, die bürgerliche Revolution denkt sich ja eben humanistisch. Und der Handel ist gewissermaßen ihr humanistisches Organ, nämlich ihre Civilization Agency oder Civilizing Agency, die das durchsetzt. Dieses Moment muss man nochmal denken. Und dann muss man natürlich nüchtern gucken, wie entwickelt sich das Projekt, was wir Kapitalismus nennen. Welche anderen Momente kommen, welche Herrschaftsmacht und sozusagen gar nicht so zivilisatorische Momente kommen da hinein. Und das läuft parallel immer auch schon mit der Kolonialisierung.
Sie haben jetzt ja mit Kolonialisierung und auch vorher schon mit dem Konkurrenzbegriff jetzt schon nochmal deutlich gemacht, vielleicht das jetzt nochmal als letzte Frage, dass sozusagen das, was Sie an einer Stelle mal genannt haben, der Kredit als fundamentale humane Relation.
Wegen Vertrauen und nicht wegen Obligation. Ne? In dem Moment, also es kommt dieses zwangshafte Moment, du musst, weil du mit in einer Familie bist, zurückzahlen, im Sinne sozusagen als Verpflichtung. Ne? Dieses Verpflichtungsmoment, das wird zurückgenommen. Es ist ja nicht weg beim Kredit. Es wird zurückgenommen, also beim Marktkredit, aber im Sinne auf eine Option gesetzt. Ne? Also nicht, weil du mal was brauchtest, musst du zurückzahlen, sondern du hast gezahlt, weil du etwas gewinnen wolltest, weswegen du sowieso zurückzahlen konntest. Also das ist sozusagen ein anderes Verhältnis. Das heißt, vielleicht noch einen allgemeinen Satz. In dem Moment, wo in der Aufklärung das Projekt, das große christliche Projekt der Weltschöpfung und der Endung des Lebens im Himmel aufhörte, das heißt diese Ewigkeitsprojektion und die Unendlichkeit der Schuld, in dem Moment, wo Gott tot ist, der ja erst bei Nietzsche wirklich begraben wurde, aber bei Voltaire schon mal angezählt. In diesem Moment beginnt sozusagen die Fristigkeit der Schuld thematisiert zu werden und die hat die Form des modernen Marktkredites.
Haben Sie ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.